Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Competence Center RPA bei der Gotha Versicherung. Und wir sprechen heute darüber, wie mehr als 65 Prozesse automatisiert wurden, wie 45 Personen aus dem Fachbereich intern für den Umgang mit RPA ausgebildet wurden und wie innerhalb von wenigen Tagen rund 200 Ideen für erste Automatisierungsprojekte gesammelt wurden. Hallo und herzlich willkommen, Carsten Langhammer.
Hi Christoph, danke dir für die tolle Anmoderation und schön, dass ich heute hier sein darf.
Es freut mich, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal ganz kurz beschrieben, was du machst, aber hol uns gerne nochmal ab. Erstens, was machst du genau? Und zweitens, wie bist du zu dem Thema RPA gekommen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ist inzwischen auch schon ein verhältnismäßig langer Weg. Meine aktuelle Rolle, Head of Competence Center RPA bei der Gotha, ist eigentlich die Schlüsselrolle für RPA. Das heißt, alles, was irgendwas mit RPA in der Gotha, im gesamten Konzern passiert, was damit zu tun hat, läuft über meinen Schreibtisch an irgendeiner Stelle. Das Ganze schaffe ich aber so oder so nicht alleine. Das heißt, ich habe ein Team und das ist unser wunderbares Center of Competence. Wir sind als Kerneinheit in der zentralen Organisation aufgehangen, in der Finanzholding, und haben von da die Verantwortung für Ausbildung von neuen Developerinnen und Developern, die weiterzubilden, die ganze Governance vorzugeben, aber auch auf Einhaltung zu überprüfen, das Reporting hinsichtlich den Stakeholdern zu machen und generell so ein bisschen den Überblick über alles zu haben. Dabei arbeiten wir mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen zusammen im Konzern. Du hast es eben schon angesprochen. Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und begonnen hat meine persönliche RPA-Journey vor 6,5 Jahren. Da habe ich bei einem internationalen Mitbewerber begonnen zu arbeiten und bin, ehrlich gesagt, mehr oder weniger aus Versehen in das Thema RPA reingerutscht, weil dann hieß es so, hey, haben Sie davon schon mal gehört? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Und nachher habe ich dann rausgefunden, was es wirklich ist. Und da haben wir dann RPA in Deutschland aufgebaut, da vor allem für den Schadenbereich. Und das habe ich dann 2,5 Jahre da gemacht. Und dann bin ich zu Gotha rüber gewechselt, wo ich das Ganze dann auch aufbauen durfte vom Grundstein auf, aber da dann mit dem Fokus auf den gesamten Konzern. Und macht mir bis heute immer noch viel Spaß.
Super, und es freut mich, dass wir da heute mal diese Reise, die du in den letzten Wochen, Monaten und Jahren durchgegangen bist, dass wir da mal das Stück für Stück aufarbeiten. Und am Anfang wäre mal spannend, aktuell bei Gotha, ich habe jetzt am Anfang schon erwähnt, welche Erfolge oder Meilensteine ihr schon erreicht habt. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Warum habt ihr überhaupt generell mit dem Thema Automatisierung angefangen?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Es war im Jahr 2018, dass wir uns umgeschaut haben, was für Technologien gibt es da gerade so auf dem Markt? Was sind so upcoming technologies oder in dem Fall damals ja auch schon eine Technologie mit RPA, die sich dabei war zu etablieren? Und gleichzeitig haben wir ein Need dafür gesehen, weil wir im Business gesehen haben, okay, wir haben mehr Arbeit, als gerade zu bewältigen ist. Das ist erstmal auf der einen Seite ein erfreulicher Task, weil man sieht, okay, wir haben viele versicherte Personen, die haben offenbar Bedarf für Beratung. Und auf der anderen Seite kommt man einfach da manchmal auch nicht hinterher. Und dann haben wir gesagt, wie können wir darauf schnell reagieren und den Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen eine Lösung an die Hand geben, die sie sich selbst auch zusammenbauen können. Und diese Lösung hat uns dann RPA geliefert. Das heißt also, wir haben gesehen, es gibt eine Technologie, die ist im besten Fall so niedrigschwellig, dass auch Personen ohne einen extremen IT-Background, also Non-IT-Persons, damit Automatisierungen bauen können. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit sehr lange Zeit voraus, war Automatisierung immer ein Thema, was von Nerds getrieben wurde. Ja, das heißt also, du hattest wirklich Leute, die im dunklen Keller saßen und programmiert haben und nachher kam eine coole Lösung raus. Alle fanden sie super, aber sie haben gesagt, boah, also selber könnte ich das ja nie machen. Ja. Und RPA lowert das Ganze ein bisschen runter. Wir sind dann auf einer Ebene, auf der ich eben keinen IT-Background brauche, auf der ich nicht ein IT-Studium absolviert haben muss. Und ich kann mir trotzdem dann meine Automatisierung selber bauen. Und das ist so ein bisschen, für uns war es auch so ein bisschen wie so eine kleine IT-Revolution, mit der wir dann durchstarten konnten. Und ja, das haben wir dann also im September 2018 angefangen und fahren seitdem ziemlich gut damit.
Und versetzen wir uns da jetzt mal nochmal zurück in diese Ausgangssituation. Wir haben 2018, ihr habt festgestellt, dass eben RPA die Technologie ist, die ihr aktuell einsetzen möchtet. Jetzt haben wir natürlich nicht nur 10 Mitarbeiter, nicht nur 20 Mitarbeiter in eurem Unternehmen, sondern wir sprechen von tausenden Mitarbeitern und die müssen mal abgeholt werden. Die müssen mal informiert werden, was ihr überhaupt vorhabt, wie sich das Ganze verändern wird. Wie seid ihr da genau vorgegangen?
Absolut. Das ist, ich glaube, es ist und es bleibt eine der größten Challenges, den man sich stellen muss, im RPA-Kontext, aber auch im Automation-Kontext allgemein oder vielleicht sogar noch darüber hinaus in der ganzen Technologiebranche. Ja, Innovation heißt immer Change und Change geht immer nur dann, wenn ich alle Leute mitnehme. Und je mehr Leute ich habe, desto mehr unterschiedliche Perspektiven habe ich, die ich wahrnehmen und irgendwie vereinen muss. Und wir waren uns dem, aus heutiger Sicht muss ich sagen, zum Glück, sehr früh schon bewusst und haben direkt angefangen, mit offenen Karten in alle Richtungen zu spielen. Das heißt, wir haben geschaut, was für Formate können wir aufbringen, um die Mitarbeitenden da abzuholen, wo sie stehen, von ihrem eigenen Verständnis von Technologie, von Automatisierung und vielleicht auch viele, die vielleicht auch irgendwo geprimed sind durch bisherige Erfahrungen oder durch irgendwas, was sie irgendwo aufgeschnappt haben. Wie können wir die also da abholen, wo sie stehen? Und dann war klar, wir müssen ein niedrigschwelliges Angebot machen, bei dem die Leute sagen, okay, ich höre es mir einfach mal an. Da sind wir dann mit einer sogenannten digitalen Safari gestartet. Die Safari war im Prinzip ein großes Austauschforum, bei dem man im Konzern über verschiedene neue Technologien informiert hat. Und wir sind mit RPA da reingegangen und haben innerhalb von 5 Tagen jeden Tag etliche Kurzvorträge gehalten. Das waren immer so Slots um die 30 Minuten rum. Und das Wichtige war, wir haben auf der einen Seite dann vorgestellt, hier, das ist Robotic Process Automation. Das möchten wir damit machen. Also wir möchten euch damit unterstützen. Und es ist kein Tool, was sagt, ich nehme jetzt eure Arbeitsplätze weg. Und wir haben das Ganze praktisch gezeigt. Wir haben also wirklich einen Roboter laufen lassen, den man live nachvollziehen konnte. Wir haben diesen Roboter E-Mails an die Personen im Auditorium verschicken lassen, die dann quasi auf ihren Handys direkt nachvollziehen konnten. Oh, ich habe gerade eine Mail bekommen. Hey, das war doch hier dieser Live-Roboter. Und was dann noch ganz wichtig war, die Personen konnten direkt an uns adressieren in einem kleinen Kreis. Also es waren immer so, ich würde sagen, so bis zu 20 Personen im Raum. Was empfinde ich dabei, wenn ich das sehe? Was sind vielleicht meine Sorgen, meine Ängste dabei? Und gleichzeitig haben wir auch gefragt, wenn ihr über euren eigenen Arbeitsalltag nachdenkt, was sind die Prozesse, bei denen ihr Bauchschmerzen habt, wenn ihr morgens in die Firma geht, weil ihr wisst, ihr müsst den erledigen? Und eigentlich ist es ein Task, der super simpel ist, der eigentlich mich total unterfordert und auf den ich eben so gesehen auch gar keine Lust habe. Diese Tasks haben wir dann direkt hochbringen lassen in diesen Kleingruppen und gesammelt und konnten so dann innerhalb von 5 Tagen über 200 Use Cases sammeln, was für uns ehrlich gesagt total überraschend war, aber auch gleichzeitig gezeigt hat, hey, da gibt es wirklich Need für RPA und die Leute haben offenbar Bock drauf. Von da an hatten wir schon mal ein gutes Grundstanding, mit dem wir dann uns weiter durch die Jahre und durch die Erfahrungen hangeln konnten.
Und jetzt stelle ich mir das so vor, ihr habt da dieses Format Digital Safari, 5 Tage, alle Mitarbeiter sind dabei, bringen ihre Ideen ein. Sind dann wirklich alle Mitarbeiter im Boot oder gab es da trotzdem noch einiges an Gegenwind?
Ja, das ist eine gute Frage. Und tatsächlich ist es so, was auch wir da gemerkt haben, du kannst 95% aller Personen abholen und trotzdem hast du noch 5%, die Vorbehalte haben, die Ressentiments haben, die aus verschiedensten Gründen dem Ganzen einfach nicht so positiv gegenüberstehen. Für uns war es wichtig, wir haben vielleicht 90-95% der Leute auf unserer Seite, aber unser Ziel muss es sein, alle mitzunehmen. Wir bewegen uns als Gesamtkonzern, und das ist auch eine Grundaussage, die wir haben, wir arbeiten immer in der Kraft der Gemeinschaft, also immer alle als eins. Und dann heißt es eben auch, alle mitzunehmen. Und das haben wir dann durch einerseits gezielte Ansprachen in kleineren Gruppen gemacht, die dann zum Beispiel aussahen, wir gehen einfach mal in eine Abteilungsrunde, in der Abteilung, wo wir wissen, da gibt es vielleicht noch ein paar Vorbehalte. Und dann stellen wir uns erstens den Fragen der Person und zweitens zeigen wir auch live nochmal, das ist das genau, das kann der Roboter bei euch unterstützen. Haben so auch in einem Rahmen, der manchmal auch ein bisschen geschützter ist als so ein öffentlicher Rahmen, wo aus vielen unterschiedlichen Abteilungen die Leute kommen, konnten wir die Leute dann da abholen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Und bei vielen hat das schon geholfen, weil sie auch eine andere Form, ein anderes Format hatten, in dem sie dann eben ihre Fragen und Ängste und Sorgen aufbringen konnten. Und dann gab es dadurch immer noch so ein letztes Prozentstück an Personen, die gesagt haben, also diese Roboter, ich weiß ja nicht, also brauchen wir das wirklich? Und ist das jetzt nicht wieder nur so ein Projekt, was irgendwie Fire and Forget in den Konzern geworfen wird? Und da wussten wir, bei denen haben wir nur eine einzige Chance. Und diese Chance greift genau dann, wenn wir unsere ersten POCs live bringen, wenn wir mit dem Proof of Concepts in die Produktion gehen. Auch dann erreichen wir die Leute noch nicht, wenn wir daraus tolle Zahlen generieren und super PowerPoint-Präsentationen bauen, sondern wir erreichen sie im Prinzip genau da, wo sie ihren Alltag tangieren und wo sie in ihrem Arbeitsalltag das erste Mal auf einen Roboter treffen. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns diese Roboter auch super niedrigschwellig in den Arbeitsalltag integrieren. Und das sah dann zum Beispiel so aus, dass ein Roboter einen eigenen Arbeitskorb hat. Ja, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei uns hat ihren Arbeitskorb, in dem die ganzen Arbeitsaufträge einsortiert werden, also virtuell das Ganze. Und so ein Roboter bekommt auch so einen. Und damit wird er als Teammitglied in das Team integriert. Und ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kann einfach meinen Auftrag nehmen und ihn weiterleiten an den Kollegen Roboter. Und dieses erstmal erfahren, hey, ich leite den weiter an einen technischen Kollegen und der Task wird für mich erledigt. Das war für uns und für viele im Konzern, die noch gewisse Vorbehalte hatten, so ein ganz ausschlaggebender Punkt, bei dem sie gemerkt haben, hey, der hilft mir wirklich in meinem Arbeitsalltag und der nimmt mir nichts weg, sondern der unterstützt mich bei meiner täglichen Arbeit.
Und lass uns da vielleicht nochmal auf diese 200 Ideen, die ihr in diesen Rahmen der Digital Safari generiert habt, eingehen. Jetzt habe ich diese 200 Ideen. Die kommen aus unterschiedlichsten Abteilungen und jetzt muss ich da natürlich eine gewisse Priorisierung reinbringen. Du hast zwar schon gerade beschrieben, was so eure ersten Steps waren, aber wie seid ihr da genau bei den 200 Ideen vorgegangen? Wie sah da die Priorisierung aus? Habt ihr da einfach mal bei einer Abteilung angefangen und dann in die nächste und dann in die übernächste? Oder wie seid ihr da eben genau vorgegangen?
Ja, guter Punkt. Wir haben uns für die Priorisierung auch erstmal überlegt, was gibt es eigentlich für ausschlaggebende Faktoren, dass wir da jetzt einen tollen Proof of Concept rausbringen können? Dabei muss man sich überlegen, dass gegebenenfalls an die ersten Use Cases, die man mit so einer Technologie im Konzern einsetzt, andere Anforderungen gestellt werden als an darauf folgende. Das bedeutet zum Beispiel, wir mussten nicht nur schauen, welcher hat denn jetzt einen großen Hebel, bedeutet also, wo können wir möglichst viel Potenzial damit erschaffen, sondern auch sowas wie, wie sichtbar ist dieser Prozess im Konzern? Also ist es einer, der den alle auf dem Schirm haben, den alle kennen und den alle auch irgendwo mal benutzen? Oder ist es zum Beispiel ein Prozess, der super kritisch sowieso beäugt wird und mit dem eigentlich am besten niemand was zu tun haben will? Also man hat verschiedene Punkte, die dabei relevant werden und wir haben all diese Punkte bei uns in ein Berechnungsschema eingebaut. Da haben wir dann gesagt, okay, wir bauen uns für jeden von diesen Punkten eine Skala. Das ist dann zum Beispiel, klar, bei sowas wie FTE-Savings natürlich eine recht einfache Skala. Bei Themen wie Sichtbarkeit im Konzern oder Kritikalität ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Da haben wir dann zum Beispiel gesagt, von 0 bis 10 Punkten, wie kritisch ist dieser Prozess? Und haben darauf abgeleitet, dann dieses Berechnungsschema erstellt und am Endeffekt kam dann eine Gesamtpunktzahl raus. Und je höher diese Gesamtpunktzahl war, desto besser eignete sich dieser Prozess für die Automatisierung als POC. Damit sind wir dann gestartet und haben uns dann auf 5 POC-Cases festgelegt, haben gesagt, wenn wir diese 5 automatisiert haben, dann haben wir eine Sichtbarkeit im Konzern erzeugt, dann wissen wir, dass die Leute uns kennen und zumindest irgendwo schon mal mit dem Roboter, wenn vielleicht manchmal auch unbewusst, zusammengearbeitet haben. Ja, dann ging es wirklich in die Umsetzung und dann kam auch das, wo man dann das erste Mal gemerkt hat, okay, jetzt merken wir auch mal, wie das denn so ist, so einen Roboter zu entwickeln und dann eben in den Konzern und zu den Leuten zu bringen, was nachher zur Routine wird, aber am Anfang ehrlich gesagt ein ziemlich aufregender Prozess ist.
Und was war da so das erste Feedback von den Mitarbeitern, die vielleicht am Anfang kritisch waren, dass ihr hier erhalten habt?
Ja, da muss ich immer an eine Situation denken. Es war eine Abteilungsrunde von unserem Schadenbereich. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen, wie ich dann auch vorab schon wusste, die Robotern und vielleicht auch generell zu Innovationen ein bisschen kritischer gegenüberstanden. Ich bin dann in diese Abteilungsrunde, um vorzustellen, hey, wir sind gerade an diesem Proof of Concept dran und der wird in den nächsten Tagen fertiggestellt und dann würde ich euch bitten, geht dem mal offen gegenüber, probiert es mal aus und schaut mal, wie ihr das findet. Als ich dann erzählt habe, welchen Use Case wir uns dann genommen haben, war die erste Reaktion von einem älteren Kollegen, ach, das ist ja super, diese Maßnahme habe ich vor 21 Jahren vorgeschlagen. Und da habe ich gesagt, ach du heiliges Kanonenrohr, also dann haben wir offenbar aber genau den richtigen Prozess getroffen. Klar hat sich über die Zeit ein bisschen was an den Systemen getan dahinter, aber der Kern der Maßnahme war immer noch offen und war immer noch zu erledigen. Da haben wir gemerkt, okay, wenn wir den jetzt umsetzen und der Kollege, der das gerade gesagt hat und vielleicht auch seine direkten Kolleginnen und Kollegen benutzen diesen Roboter, dann haben wir sie. Und so war es dann auch. Kurze Zeit später hatten wir diesen Prozess dann live geschaltet und zugegebenermaßen nach ersten kleinen Hopsern im Prozessablauf lief es dann flüssig und die Kolleginnen und Kollegen waren dann wirklich froh, dass sie täglich dann ihre Arbeit vom Roboter erledigen konnten. Und da wussten wir, okay, die haben wir überzeugt, jetzt müssen wir auf dieser Überzeugungskraft weiter aufbauen und ein bisschen diesen Float weiter durchziehen.
Und als nächstes müssen wir jetzt gleich auf diese Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und euren Kompetenzcenter eingehen. Du hast ja im Vorgespräch erwähnt, dass, wenn es noch aktuell ist, dein Team aus 5 Personen besteht. Und wenn ich mich da jetzt hineinversetze, ihr habt da jetzt die ersten Proof of Concepts bereits umgesetzt, habt aber noch knapp 200 Ideen, die noch umgesetzt werden sollen. Wie kann man diesen großen Aufwand mit nur 5 Personen bewältigen?
Ja, das ist wahr. Wir sind, Stand jetzt, 5 Personen. Das Ganze funktioniert nur, weil wir uns sehr früh schon zu einem hybriden Vorgehenskonzept entschieden haben. Das heißt, als wir mit RPA gestartet sind, waren die 2 groben Stoßrichtungen, tatsächlich übrigens auch, fällt mir gerade ein, hat das auch der Julian in einem deiner letzten Podcasts auch schon mal drauf eingegangen. Hi Julian an der Stelle. Die 2 großen Stoßrichtungen, entweder wir machen alles dezentral, das heißt wir bringen zum Beispiel RPA in einen Konzern und sagen, hier, nehmt alle die Software und habt Spaß damit. Dann hat man häufig das Problem, jeder macht dann irgendwie sein eigenes Ding und es ist schwierig, alles zusammenzuhalten. Oder die genau andere Richtung, wir machen alles zentralisiert, wir machen ein großes Center of Excellence und da drin wird dann alles an Business-Analyse, Entwicklung und Produktivsetzung passieren. Da hat man wiederum das Problem, die Fachbereiche sind nicht richtig eingebunden. Das kann funktionieren, viele Unternehmen fahren inzwischen das Konzept. Für uns haben wir gesehen, wir brauchen einen Mittelweg. Wir müssen uns irgendwas dazwischen schaffen und das war 2018 noch nicht so common. Und wir haben dadurch dann gesagt, wir bauen uns ein kleines Center of Excellence. Bei uns ist es das Center of Competence. Und drumherum enablen wir die Fachbereiche, eigene Automatisierungen zu erstellen und anzustoßen. Denn wir haben auch gesagt, da sitzen ja schon unsere Prozessexpertinnen und Prozessexperten. Weil die Leute, die diesen Prozess tagtäglich schon machen, die sitzen da und machen das händisch, da sind das auch genau die, die den Prozess so gut kennen und die nicht irgendwie denken, oh, jetzt habe ich ja diese Ausnahmeregelung ganz vergessen zu erzählen, sondern es sind eben die, die alle Feinheiten des Prozesses kennen. Und deswegen haben wir genau den Kolleginnen und Kollegen dann das Tool an die Hand gegeben, mit einer Ausbildung versehen und dann zu RPA-Developerinnen und Developern gemacht. Und dieser Aufbau. Das heißt also, ein zentrales Team zu haben, die wirklich Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet sind für RPA, und dann gebackt durch diese große, ja, Kollegenschaft, die Roboter dann in den Fachbereichen wirklich programmiert und die ganz nah an den Prozessen sind. Das ist eigentlich das, was ausmacht, dass wir es auch mit so einem kleinen Center of Competence schaffen, dann doch eine wachsende Anzahl an Bots zu betreuen und auch stetig weiterzuwachsen. Ja.
Und gehen wir da vielleicht eine Ebene tiefer. Wie sieht da jetzt die Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und eurem Team exakt aus? Das heißt, die Personen aus dem Fachbereich automatisieren zum Beispiel den Prozess. Geht er dann sofort live oder wie sieht da die Zusammenarbeit exakt aus?
Wir haben einen von uns vordefinierten Anwendungsentwicklungsprozess. Und dieser Prozess ist abstrahiert von klassischer Anwendungsentwicklung aus dem Softwareentwicklungskontext. Das heißt, man hat verschiedene Quality Gates in diesem Prozess, die es zu überwinden gilt. Und das beginnt ganz vorne. Wenn ich eine Prozessidee habe, dann muss ich dazu ein Template ausfüllen, was uns als Center of Competence dann zugeschickt wird und was ein Grundverständnis über den Prozess enthält. Das heißt also erstmal die Key Facts, welche Zahlen habe ich dahinter, wie häufig passiert es und so weiter. Aber auch eine Beschreibung, was macht dieser Prozess genau, welche Systeme tangiert er denn, was braucht er überhaupt. Dieses Formular auszustellen und uns zuzusenden, ist der erste Schritt, den jeder Fachbereich machen muss. Das Ganze hat auch den Sinn, dass wir als zentraler Bereich wissen, wo passiert was mit RPA und vielleicht auch vermitteln können im Sinne von, hey, lieber Krankenversicherer, die Kollegen aus der Lebensversicherung machen auch gerade das Gleiche, schließt euch doch mal zusammen. Wenn dann dieses erste Quality Gate gehoben ist, dann geht es in die Prozessdokumentation, also in die detailliertere Ausgestaltung der Dokumentation. Wenn die dann ausgestellt ist, wird auch die an uns übersendet und wir machen eine Qualitätssicherung darauf, denn Standarddokumente sind im besten Fall auch standardmäßig auszufüllen. Gleichzeitig haben wir da so ein paar Regelungen von der BaFin, wie unsere Dokumentationen aussehen müssen. Als Versicherer sind wir da ja, es wird bei euch genauso sein, an vielen Stellen in Österreich, ja, reguliert. Wenn dann diese Dokumentation abgeschlossen ist, ist das nächste Quality Gate gesprungen und dann geht es wirklich in UiPath. Dann geht es in die Entwicklung, dann baue ich meinen Bot so, wie ich ihn haben möchte. Dabei finden dann auch verschiedene Testiterationen statt. So ein Prozess geht dann zum Beispiel auf den Testserver. Und genau da greift auch dann unser nächstes und letztes Quality Gate. Wir sagen dann, gemeinsam mit dem Fachbereich werden wir eine Qualitätssicherung als Center of Competence dieser Entwicklung vornehmen. Schauen, enthält dieser Bot irgendwas, was wir uns nicht wünschen? Folgt er allen Entwicklungsstandards, die wir vorgeben? Und wenn dem so ist, dann darf der Roboter auf den Produktiv-Server überführt werden und wird dann da das erste Mal in die sogenannte Hypercare-Phase überführt, bei der man dann also den Bot laufen lässt und ihm ganz genau auf die Finger schaut, was er denn da gerade macht. Dieser Anwendungsentwicklungsprozess mit den Quality Gates stellt sicher, dass alles gleich passiert im Konzern und alle irgendwie in die gleiche Richtung fahren. Und gleichzeitig enabelt er uns als relativ kleines Expertenteam dann, überall den Überblick zu behalten und auch zu wissen, was passiert. Und ich habe es ja eben schon mal angesprochen, auch wir als zentrales Organ müssen so einen Überblick haben, was in den einzelnen Unternehmensbereichen beim Krankenversicherer oder bei der Lebensversicherung passiert. Deswegen haben wir eine unternehmensweite RPA-Community aufgebaut, die mindestens alle 4 Wochen sich gemeinsam trifft und Austausch zu verschiedenen RPA-Themen im Konzern. Und da möchten wir genau das haben, dass man also in den Austausch kommt, dass man weiß, was passiert bei den anderen, wo sind die gerade dran und dass man sich auch hilft. Ja, also dieses klassische Silo-Denken, was man leider in vielen Konzernen noch hat, aufzubrechen und die Leute gemeinsam an einem Use Case arbeiten zu lassen, auch wenn er danach eher der einen Abteilung hilft als der anderen. Und dafür revanchiert die sich dann aber wieder. Und so kann man als Gesamtkonzern gemeinsam wachsen und das Wissen, was der eine Bereich hat, auch mit dem anderen Bereich wieder teilen.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, euer Team besteht aus 5 Personen und durch die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich ist es natürlich eben extrem ressourcenschonend für diese 5 Personen, für dieses kleine Team. Auf der anderen Seite braucht der Fachbereich auch natürlich die Ressourcen, um die Prozesse automatisieren zu können. Jetzt wäre damals spannend, bekommt ein Team, das jetzt das Ziel hat, Prozesse zu automatisieren in einem bestimmten Fachbereich, bekommen die dann zusätzlich irgendwie ein bisschen Zeit freigespielt, um genau das durchführen zu können? Oder wie sieht das exakt aus?
Ja, das ist ein guter Punkt. Man wird keinen Fachbereich finden, in dem die Leute so wenig zu tun haben, dass sie mal eben neben ihrer Arbeit noch RPA entwickeln. Dafür ist es dann doch zu aufwendig und auch ein Thema, bei dem man in der praktischen Arbeit, im Doing bleiben muss. Wir empfehlen unseren Fachbereichen und fordern es dann auch ein, die Developerinnen und Developer mit mindestens 70% ihrer Aufgabe zu überlassen. Das heißt also, mindestens 70% ihrer Kernarbeitszeit sollten sie sich mit RPA beschäftigen können, weil wir gemerkt haben, ansonsten lohnt sich diese Entwicklungsressource nicht. Das ist, wie gesagt, ein Thema, bei dem man immer aktiv dranbleiben muss, immer in der Praxis bleiben muss. Und mit weniger als 70% seiner Last wird es dann schon sehr schwierig, da dran zu bleiben. Jetzt gibt es natürlich Momente, in denen man sagt, der Fachbereich ist an der Kapazitätsgrenze und da geht nichts mehr quasi. Und dann ist es auch unsere Aufgabe als zentrales Organ, da irgendwie zu unterstützen. Sei es dadurch, dass wir selbst ins Pair-Programming gehen und mit den Fachbereichen gemeinsam einen Roboter entwickeln, als auch unsere zentrale Ressource durch Einsatz von externen Kolleginnen und Kollegen dann zu unterstützen, die wir inzwischen seit vielen Jahren auch an der Seite haben und mit denen wir super Erfolge einfahren. Das heißt also, da punktuell und vor allem vielleicht auch bei größeren Projekten dann mit den entsprechenden Ressourcen uns zu unterstützen.
Und wir haben vorher darüber gesprochen, aktuell sind jetzt circa 45 Personen intern bei euch ausgebildet worden zu solchen RPA-Developern aus dem Fachbereich. Jetzt wäre damals spannend, habt ihr da intern eine eigene Wissensplattform aufgebaut, um dieses Wissen an zukünftige Developer zu vermitteln oder greift ihr da auf externes Wissen zu oder wie sieht da der Prozess aus?
Wir sind tatsächlich sehr stolz darauf, dass wir sagen können, dass wir alle Aus- und Weiterbildungen komplett intern abbilden können. Das heißt also, das Wissen, auf das wir da zugreifen, ist intern aufgebaut. Haben wir uns durch verschiedenste Vorerfahrungen, die wir schon mitgebracht haben, zu RPA dann aufgebaut. Und auf der einen Seite führen wir es durch die klassischen Schulungen und Workshops, ganz klassisch in einem lehrenden Prinzip quasi durch. Auf der anderen Seite haben wir aber auch verschiedene Wissensplattformen im Konzern, bei denen wir Seiten mit Wissen haben, Anleitungen haben. Wir haben aber auch ein internes Forum, in dem sich die Kolleginnen und Kollegen dann auch tagesaktuell austauschen können und einfach mal eine Frage reinschreiben können, zum Beispiel, hey, hier habe ich irgendwie einen ganz komischen Fehler, hatte den schon mal einer, kann mir einer dabei helfen? Diese verschiedenen Angebote zusammenzubringen und gleichzeitig auch die Leute in dieser RPA-Community so zu verbinden, dass sie auch sagen, ach, ich greife einfach mal gerade zum Hörer und dann rufe ich mal den Kollegen aus dem anderen Fachbereich an, der kann mir bestimmt irgendwie weiterhelfen. Das alles zusammen bringt, glaube ich, bei uns den Erfolg, um einfach dieses Wissen, was da ist, festzuhalten und mit allen zu teilen.
Jetzt habt ihr die ausgebildeten RPA-Developer, ihr habt potenzielle Use-Cases und jetzt könnte natürlich dann auch immer die Situation sein, dass Mitarbeiter aus dem Fachbereich 6 Monate dafür braucht, dass er einen aktuellen Prozess automatisiert. Es wäre da mal spannend, wie geht ihr denn sicher, dass der Business Case am Ende noch immer stimmt und dass da jetzt nicht zu viel Zeit reingesteckt wird und am Ende, dass diese Projekte auch wirklich erfolgreich werden?
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, jeder Konzern hat es irgendwo an irgendeiner Stelle mal, wenn sie mit RPA gearbeitet haben, dass sie gemerkt haben, okay, der Use Case geht gerade in eine Richtung, die wir nicht absehen konnten oder nicht abgesehen haben und er droht zu lange zu dauern in der Umsetzung, ganz simpel. Auf der einen Seite bekommen wir ja durch dieses erste Quality Gate, indem man quasi durch das Absenden dieses Formulars sagt, hey, wir entwickeln jetzt diesen Roboter, wir starten damit jetzt, sehen wir quasi, wann gestartet wird und können quasi als zentrale Einheit das so ein bisschen tracken. Und auf der anderen Seite fragen wir in diesen mindestens 4 wöchentlich stattfindenden Meetings immer ab, woran arbeitet ihr gerade, wie läuft's, wie können wir euch unterstützen. Punktuell werden diese Meetings auch noch unterstützt durch wöchentliche Update-Runden, die wir als Center of Competence mit den Fachbereichen haben. Und so versuchen wir immer, möglichst nah im Support zu bleiben. Und sobald wir merken, da gibt es Probleme, direkt einzugreifen und zu sagen, hey, wir unterstützen euch dabei, was braucht ihr? Sollen wir mitentwickeln? Braucht ihr ab und zu vielleicht mal einen Ratschlag? Müssen wir vielleicht mit eurer Führungskraft sprechen, dass ihr doch mehr Zeit dafür bekommt, weil ihr jetzt gerade vielleicht zu 100% entwickeln müsst? Braucht ihr noch Unterstützung im Team? Also diese Fragestellungen möglichst durch den direkten Austausch an möglichst vielen Stellen immer wieder diese Informationen einzuholen. Das ist für uns so das Kernelement, mit dem wir arbeiten. Das schafft auf Dauer auch eine Vertrauensbasis zwischen Fachbereich und Center of Competence, wenn sie wissen, okay, wir können uns auf die verlassen und wenn wir um Hilfe rufen, dann bekommen wir sie auch.
Und wir kommen jetzt auch schon zum Schluss, deswegen als letztes wäre nochmal spannend. Ich habe erwähnt, 65 oder jetzt wahrscheinlich mehr als 65 Prozesse wurden schon automatisiert. Was waren dabei so die größten Learnings, die du hier noch gerne teilen möchtest?
Ein ganz großes Learning, was ich über die Jahre erfahren habe und was an vielen Stellen im RPA-Kontext meiner Meinung nach unterschätzt wird, ist, FTEs sind nicht alles. Wenn ich für die Prozesse, die ich umsetze, nur auf FTE-Savings gucke und schaue, dass ich die maximiere, dann werde ich viele Prozesse missachten, die trotzdem eine hohe Entlastung unseren Fachbereichen bringt. Das heißt zum Beispiel, habe ich Prozesse, die einfach Flowstopper sind. In der Sachbearbeitung arbeitet man in einer sehr flowigen Art und Weise. Das heißt, man versucht sich durch ähnliche Aufträge durchzuarbeiten und dadurch in so einen Arbeitsflow zu kommen und immer schneller zu werden. Wenn ich dann aber bei jedem Schritt dabei irgendeine Kleinigkeit habe, die ich dann noch erledigen muss oder wo ich irgendwie dann doch noch eine Mail rausschicken muss oder doch noch irgendeine Schleife im Prozess drehen muss, dann hält die mich tierisch auf. Das macht auf dem Papier dann vielleicht 10, 15, 30 Sekunden aus, aber vom reinen Flow bringt es mich viel mehr raus und kostet mich nachher Minuten. Wenn ich also diesen Prozess betrachte, sehe ich erstmal nur wenig Zeit, die ich einsparen kann, aber durch das Gespräch mit den Leuten, die wirklich diese Prozesse tagtäglich machen, erfahre ich dann, was sind wirklich die Pains, was sind wirklich die Felder, wo man automatisieren muss. Gleichzeitig darf man auch nie vergessen, alles, was sich den Mitarbeitenden von den Schultern nehmen, können sie dem Kunden wieder an Zeit und Wertschätzung entgegenbringen. Das heißt also, wenn ich irgendwo anrufe und die Person hat einen Haufen zu tun, dann wird sie kurz angebunden sein und wahrscheinlich nicht so froh und locker auf Rückfragen reagieren. Wenn ich weiß, aber die Person, die wird entlastet von einem Roboter und sie hat nicht so einen ewigen Arbeitsberg im Nacken, dann kann sie sich Zeit für die Kundinnen und Kunden nehmen. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Also einfach, schaut nicht immer nur auf FTE-Savings, guckt euch diese Prozesse genauer an und sprecht auch mal mit den Leuten, die diese Prozesse den ganzen Tag machen. Da lernt man viel von.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.